wie eine Reise um die Erde zustande kommt. Drei Szenen aus dem komfortablen Leben in einem Welthotel. Ort der Handlung: Genf, die Stadt der eleganten Pensionate, die Ursprungsstätte der Genfer Konvention. Szene 1. Spielt im Fumoir eines Welthotels. Personen: Ein junger Mann, der die Erddinge durch einen Monokel ansieht, etwas blasiert, wie es scheint, aber interessant, geistvoll, eine Art Überreisender, dessen Wohlhabenheit durch die Knopflöcher guckt, in deren eines er eine Gardenia gesteckt hat. Ein älterer Mann, der die Welt durch die Brille der Überlegung betrachtet, augenscheinlich ein Mann der Feder. Der junge Mann pafft eine echte Obmann, dann bricht er das Schweigen, in das sie beide versunken waren. Es ist ein selbstbewusster Ton in seiner Stimme, der erkennen lässt, dass er in der Wahl seiner Eltern vorsichtig war. Die Welt ist klein, sehr klein. Der Ältere: Das ist nicht von Ihnen, mein lieber junger Freund. Der junge Mann: Nein, das ist ein Zitat von Rudolf Lindau, dem vielgewanderten und vielbewanderten. Er hat recht. Unser Planet ist klein. Sehen Sie dort in der Ecke jenen langstelzigen Sohn des Greater Britain, ein Engländermodell, wie es im Buche steht? Nun, diesen Menschen traf ich. Ich habe zum Glück oder leider ein gutes Physiognomiengedächtnis. Vor einem Jahre um diese Zeit in Hongkong und vor 2 Jahren in Rio. Entweder ist er der ewige Jude, der heute zur Abwechslung mal Englisch kommt, und oder das lebendig gewordene Perpetuum mobile. Der Ältere: Und das sind Sie übrigens selber. Sie pendeln auch zwischen der alten und der neuen Welt. Der junge Mann: Tja, seit 2 Jahren. Ich glaube, noch einmal den 6. Erdteil zu entdecken. Das liegt mir im Blut. Ich hab's vom Vater. Mein Vater war einer der merkwürdigsten Globetrotter, die die Reisegeschichte der Kulturmenschheit kennt. Er hatte in Japan 2-mal ein kleines Vermögen gemacht und dieses Geld bis auf den letzten Heller verreist. Er fuhr immer gleich um die Erde, wie ein anderer eine Hochbahntour in Berlin macht. Dann ging er nach Ostasien zurück und hatte in seinen Handelsgeschäften wiederum Glück. Er hinterließ mir eine sehr nette Rente und die unbesiegbare Lust, im Eisenbahncoupé oder in der Schiffskabine zu schlafen. Sie sehen, Vererbung, gegen die ich nicht ankämpfen kann. Der Ältere: Ich merke. Denn Sie fühlen sich krank, wenn Sie 4 Wochen auf einem Fleck liegen. Nur in der Bewegung blüht Ihnen Gesundheit. Der junge Mann: Ja, aber nun bin ich es überdrüssig geworden, allein durch die Welt zu reisen. Unterlarven die einzig fühlende Brust. Aussprache möchte ich haben. Aussprache mit Gleichgesinnten, wenn ich unterwegs bin. Nachdenkend: Ich habe eine Idee. Der Ältere: Schießen Sie los, junger Freund. Die Welt ist nicht überreich an Ideen, wenn auch das Patentamt mit neuen Anmeldungen überschüttet wird. Der junge Mann: Ich habe heute am Fremdenbrett gesehen, dass in unserem Hotel zufällig einige Schriftsteller logieren. Sie scheinen mir auf der Rückreise von irgendeinem literarischen Kongress, der die Berufsinteressen heben soll. Heben wir die Interessen der Reiseschriftsteller und geben ihnen die Gelegenheit, den Lesern einiges Neues von unserem Planeten mitzuteilen. Der Ältere: Wie wollen Sie das anstellen? Der junge Mann: Ich will eine Reisegesellschaft mit unbeschränkter Haftung gründen. Das heißt, jeder haftet für das, was er von unterwegs schreibt. Ich hafte für den Überschuss an Kosten. Der Ältere: Der reine Regie der Reisebibliothek. Gut. Vor allem müssen wir uns darüber vergewissern, wer von diesen Lust und Zeit hat, dieser merkwürdigen Anregung zu folgen. Veranstalten wir eine Umfrage. Es geschieht noch denselben Tag. Szene 2. Im Lesesalon desselben Hotels. Personen, die vorigen. Außerdem Männer der verschiedensten Federn. Ethnologen, Geologen, Soziologen. keiner unter ihnen, der seinen Fuß nicht mindestens auf 3 Erdteile gesetzt. Der ältere Federgenosse eröffnet im Auftrage des jungen Mannes die Sitzung. Eine eigenartige Idee meines jungen Freundes, der zu schüchtern ist, in diesem Kreise von erprobten und gewieften Federhelden das Wort zu ergreifen, führt uns hier zusammen. Es handelt sich um nichts Geringeres als darum, eine Reise auf gemeinschaftliche Kosten zu machen. In der Literatur hat diese Idee einen guten Klang. Es ist sogar ein erfolgreiches Lustspiel daraus geworden. Ein glücklicher Zufall waltet hier und begünstigt das Vorhaben meines jungen Freundes. Hier in Genf, einer der Hauptstationen auf der Touristenheerstraße, treffen sich Männer, die die Schönheiten der Welt kennen, sie zu würdigen und zu beschreiben verstehen. Jeder von ihnen hat sein Reiseziel, der eine nach Süd, der andere nach Nord. Vereinigen wir die Reiseziele. Heute ist alles auf Vereinigung, auf Konzentration, auf Trustwesen bedacht. Machen wir aus den Einzelreisen eine gemeinschaftliche Reise um die Erde. Eine neue Genfer Konvention für die Reisewissenschaft. Und diese Reise soll ein literarisches Denkmal werden. Jeder gibt seine Erfahrungen und geistigen Güter als Beitrag für die Reisekasse. Die Endabrechnung liegt in den Händen meines jungen Freundes. Und ich bitte Sie, stören Sie nicht etwa an einer plötzlichen Anwandlung des Hasses gegen den allmächtigen Mammon die Entwicklung des Kanaji-Bewusstseins bei unserem jungen Freunde. Er will mit seiner Wohltätigkeit keinen bedrücken und für immer anonym bleiben. Übrigens glaubt er sicher annehmen zu können, dass das Publikum die Kosten der Unterhaltung zu guter Letzt tragen wird. Begeisterte Zustimmung von allen Seiten. Wir reisen, ein Hoch dem neuen Kanji. Nun ist es nötig, Ziel und Richtung uns vor Augen zu halten. Wir müssen eine Programmkommission ernennen und für die geistige Richtung erbitte ich Vorschläge. Ein Geograf? Vor allem geografisch getreu, denn die Erdkunde ist das Fundament der Reisewissenschaft. Ein Historiker? Geschichte! Vor allen Dingen Geschichte! Sie ist die Lehrerin der Menschheit seit Herodot. Ein Belletrist? Nur Schöngeistiges, nichts wissenschaftlich Ermüdendes. In unserer schnelllebigen Zeit passt das nicht. Ein Praktiker? Das Wichtigste ist, genau angeben, wie man unterwegs am besten wohnen und sich verpflegen und die Zeit am rationellsten verwerten kann. Ein Volkswirtschaftler? Nationalökonomie nicht vergessen. Wirtschaft. Horatio, Wirtschaft. Ein Kolonisationsdirektor? Und unsere vaterländischen Ziele nicht aus den Augen verlieren. Kolonialpolitik. Der ältere Mann der Feder? Wir wollen alle die Winke benutzen, um nach dem Rezept unseres alten Goethe zu verfahren und vieles zu bringen. Geografisch, historisch, ethnologisch, belletristisch, merkantilisch und bädekerisch. Nun wollen wir die Programmkommission wählen und uns heute Abend zur Empfangnahme des Berichtes im kleinen Speisesaale alle wieder zusammenfinden. Szene 3. Im kleinen Speisesalon. Der ältere Mann der Feder verkündet, die Programmkommission bestimmt, dass wir von dem uns so nahe gelegenen Marseille aus die Reise beginnen. Der erste Opponent. Oh, wir müssen das Programm revidieren. Ich stimme überhaupt für Revision. Ich bin Revisionist à tout prix. Von Bremen oder Hamburg aus die Reise anzutreten, wäre geratener. Dann kommt man sofort in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Der zweite Opponent. Ich aber bin nicht für Amerika als Beginn. Der große Goethe, gegen den man nicht ankämpfen darf, sagt zwar, Amerika, du hast es besser, aber ich als Idealist glaube, dass uns der Geschmack an unserem Planeten verdorben wird, wenn wir unvermittelt in dasjenige Land kommen, in dem der allmächtige Dollar herrscht. Mit der allein selig machenden Parole, Geschäft ist Geschäft. Nein, ich bin dafür, dass wir von Genf über die andere Schweiz nach Österreich, dann nach der Hauptstadt Wien, Von da nach Konstantinopel gehen. Dann sind wir im Orient. Ex Oriente Lux. Vom gelobten Lande aus wollen wir den Weg um die bewohnte Welt machen. Dann ist auch Segen dabei. Der dritte Opponent. Politik und Religion sind bei unserer Reise ausgeschlossen. Darum stimme ich gegen meinen Vorredner. Aber auch ich bin für eine andere Route, als sie die Programmkommission ausgearbeitet hat. Ich schlage vor, sofort in das Land der begrenzten Möglichkeit, nach Russland, zu kommen. Und mit Benutzung der russisch-sibirischen Bahn an den stillen Ozean zu gelangen. Dann können wir sofort Ostasien besichtigen und die gelbe Gefahr an Ort und Stelle studieren. Der Präsident, der ältere Mann der Feder. Wenn die Programmkommission den Beginn der Reise von Marseille aus vorschlug, dann ging sie von der Ansicht aus, dass zur Erhellung des dunklen Erdteiles, auf den jetzt alle Blicke gerichtet sind, kein anderer Anfang geeignet sei. Ich werde aber Abstimmungen veranstalten. Wer dagegen ist, erhebe seine Hand. Keine Hand erhebt sich gegen den Vorschlag. Selbst die Revisionisten sind schließlich dafür. Der Präsident. So bleibt es also bei unserem Vorschlag. Von Marseille geht es gleich nach Afrika rüber. Als Führer wurden designiert ein Hauptmann und sein belletristischer Ziviladjutant Karl Tanera und Paul Giesbert. Zwei Männer, die mit Touristen umzugehen wissen. Und nun Glück auf zur Fahrt. Es lebe der neueste kategorische Imperativ: Reise um die Erde.